Die Zahl der Menschen wächst, denen der rasche technologische Wandel Angst macht. Jüngstes Beispiel: der Siegeszug der künstlichen Intelligenz. Eine rechtzeitige Abschätzung möglicher negativer Folgen neuer Technologien und die Einführung gesetzlicher Rahmenbedingungen gewinnt damit eine wichtige politische Dimension. Die Betroffenen müssen mitgenommen werden, will man eine breite Akzeptanz für neue Technik sicherstellen und den gesellschaftlichen Konsens für klimapolitische Maßnahmen erhalten. Partizipation, Mitwirkung der BürgerInnen beim technologischen Wandel ist das Gebot der Stunde. Dem hat sich das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie verschrieben. Sogenannte Reallabore erlauben in unterschiedlichsten Projekten die aktive Mitarbeit Betroffener an der Entwicklung von Technologien für ein zukünftig nachhaltigeres Leben. Mit K9 wurde jetzt in Karlsruhe ein neuer Ort des intensiven Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eingerichtet.
Zum einen soll dieser Raum ein Schaufenster sein für das, was wir machen. Wenn man hier ins Gebäude möchte, muss man klingeln. Wir haben natürlich auch Veranstaltungen hier am ITAS, aber es ist jetzt nicht unbedingt sichtbar, wenn man über die Straße hier geht, dass hier Technikfolgenabschätzung betrieben wird. Und da unten ein Schaufenster zu haben, wo man regelmäßig zeigt, was man tut, woran man forscht, das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist die, dass man da gezielt Veranstaltungen macht. Das können Workshops sein, das können Vorträge sein, das können aber auch solche experimentelleren Formate sein, dass man mal einen Kaminabend oder sowas mit Personen durchführt. Also, dass man da nochmal ins Gespräch kommt. Und natürlich für den Alltag ist es gedacht. Also wir haben Öffnungszeiten, wo Personen diesen Raum besuchen können und sich dort austauschen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu Themen, die sie interessieren. Also die vielleicht gerade irgendwie im Hinterkopf sind, wo man sagt, oh, ich habe gestern einen Fernsehbericht gesehen zu KI und bin mir da aber nicht sicher, ob das, was ich gehört habe, ob ich das wirklich richtig verstanden habe oder ob ich das so glauben soll und kann. Wie sieht das denn das ITAS?
Marius Albitz ist Experte für Nachhaltigkeitsforschung am ITAS, am Institut für Technikfolgenabschätzung des Karlsruher Instituts für Technologie. Mit der Einrichtung des Wissenschaftslokals für Technik und Gesellschaft in der Karlsstraße Nummer 9 in Karlsruhe wurde seiner Überzeugung nach ein innovativer Schritt hin zur Verwirklichung des Partizipationsgedankens vollzogen. Er bedeutet, Wissenschaft darf nicht allein den WissenschaftlerInnen überlassen werden, die Gesellschaft muss eine reale Chance erhalten, Folgen technologischer Entwicklung möglichst frühzeitig zu erkennen und deren Rollout mitgestalten zu können. Interdisziplinarität und Transdisziplinarität beschreiben den Weg der Forschung aus dem Elfenbeinturm.
Die Interdisziplinarität sagt ja vereinfacht, dass unterschiedliche Fachdisziplinen sich mit einer Forschungsfrage beschäftigen. Und die Transdisziplinarität, das wäre nochmal eine Aufbereitung, dass man Personen aus der Praxis mit reinnimmt, damit man ja auch sicherstellen kann, dass die Fragen, die wirklich die Betroffenen interessieren, dass die auch mit bearbeitet werden. Also ich mache mal ein Beispiel. Es könnte ja so sein, um jetzt beim Auto zu bleiben, dass man sich Gedanken macht, wie könnten jetzt Antriebe entwickelt werden, die weniger Feinstaubpartikel in die Atmosphäre entlassen. Jetzt könnte es ja aber auch so sein, dass die betroffenen Anwohnenden sagen, naja, uns geht es jetzt nicht vornehmlich darum, dass weniger Feinstaub durch Autos ausgestoßen wird, sondern wir hätten gerne mehr Platz auch vor der Tür und weniger Feinstaub. Da wäre dann die Perspektive, okay, muss es dann eine andere Technologie sein als das Automobil? So können da die Themen ineinander greifen und in dem Fall macht es auch Sinn, Personen aus anderen Richtungen als jetzt dem Wissenschaftssystem noch mit einzubinden.
Damit wird eine geschichtliche Entwicklung fortgesetzt, die bereits in den 80ern startete. Damals begannen Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen am Beispiel der Atomenergie, sich mit den negativen Folgen von Technologien zu beschäftigen. Sie entwickelten dabei oft ein erstaunliches Ausmaß an wissenschaftlicher Expertise.
Wenn man so in die Vergangenheit guckt, hatte man ja schon immer eine Tendenz, dass Personen, die jetzt nicht vornehmlich in der Wissenschaft gearbeitet gearbeitet haben, dass die wissenschaftlich tätig waren. Also das können aus meiner Sicht Adlige sein, die irgendwie in den Geowissenschaften unterwegs waren. Das können aber auch Personen sein, beispielsweise in einem Kloster Gelehrte, die Beobachtungen gemacht haben. Wir kennen das ja aus dem Klimabereich und die aufgeschrieben haben. Das war nicht deren Haupttätigkeit, aber es war was, wo die in ihrem Alltag Beobachtungen gemacht haben. Und ich glaube, dass das so zwei Dimensionen hat. Die eine, das ist die der betroffenen Perspektive, die kommt jetzt immer mehr rein. Hat auch was mit der Zivilgesellschaft zu tun. Und das andere ist, dass man sich nochmal eine andere Art von Wissen reinholt. Weil wir alle sind ja Expertinnen und Experten für unsere Lebenszusammenhänge. Und da ist es gut, Praxiswissen mit reinzubekommen in ein Feld, was ja oft auch durch akademisches Wissen geprägt ist.
Tatsächlich stärkt ein enger Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nicht nur die Akzeptanz der Menschen für technologische Entwicklungen, sie hilft auch der Wissenschaft selbst, einer Verengung der eigenen Perspektiven zu begegnen.
Jede Wissenschaft, da gibt es Werte und Normen, die vorherrschen, also Ideen, wie die Welt gestaltet ist, Ideen, was gerecht ist, wie die Welt sein soll. Und es gibt natürlich Wissenschaften, die aufgrund, was sie für Forschungsfragen verfolgen, auch wiederum Bilder produziert, die vorherrschen, die diese Ideen wiederum speisen. Also wenn man jetzt in die Ingenieurswissenschaften guckt, da hat man ja einen sehr starken Problemlösungsansatz. Also es gibt ein Problem, das Problem wird eingegrenzt und dann versucht man dieses Problem zu lösen, beispielsweise mit einer neuen Technologie. Wir haben einen Verbrennermotor mit einem hohen CO2-Impact und wollen jetzt weniger CO2 in der Atmosphäre haben oder weniger Treibhausgase. Und ein Weg wäre, okay, wir brauchen eine neue Antriebsart, beispielsweise mit einem Batterieantrieb. Und das zieht sich durch alle Wissenschaften. Ich selbst komme ja aus der Geoökologie, da denkt man sehr stark in Systemen, die miteinander im Austausch stehen. Die Atmosphäre mit der Biosphäre und so weiter. Das prägt einen natürlich, weil man sich ja mit Personen aus derselben oder aus einer ähnlichen Fachdisziplin ja auch austauscht. Das heißt, da kommen viele Menschen zusammen, die in ihrem täglichen forscherischen Tun eine ähnliche Art und Weise des Denkens haben. Das merkt man auch in solchen interdisziplinären Treffen, wenn dann Begriffe aufkommen, wo es dann erstmal Fragezeichen bei manchen Personen gibt, weil entweder die Begriffe nicht bekannt sind oder man was ganz anderes drunter versteht. Wenn man jetzt Dritte mit reinnimmt aus anderen Wissenschaften oder Personen außerhalb des Wissenschaftssystems, wird man nochmal ein Stück weit ermutigt, dass man sich zum einen mal selbstkritisch auseinandersetzt mit der Art und Weise, wie man selbst denkt, weil man viele Dinge erklären muss oder auch mal Widerspruch kommt. Und das andere ist, dass man auch Dinge besser erläutern muss. Also, dass man eine Sprache finden muss, die auch außerhalb der Fachdisziplin verstanden wird und das vereinfacht darzustellen. In einer anderen Sprache führt auch nochmal dazu, dass man sich automatisch Gedanken drüber macht über die Art und Weise, wie man arbeitet und den Forschungsgegenstand. Also, dass neue Perspektiven mit reinkommen, dass der Alltag mit abgebildet wird und Wissen aus der Praxis mit reinkommt.
Nach der Erfahrung des Technikfolgenforschers gelingt eine Partizipation der BürgerInnen am besten, wenn diese sich selbst als Handelnde einbringen können.
Es gibt jetzt einige Haushalte, die haben diese kleinen Solaranlagen für den Balkon. Und diese kleinen Balkonanlagen kommen ursprünglich aus der Bewegung von engagierten Einzelpersonen. Hieß auch mal Guerilla-PV, als es noch keinen wirklichen gesetzlichen Rahmen dafür gab, wo Personen sich diese Mini-Solaranlagen selbst auch gebaut haben, dass die einfach selbstständig betrieben haben, gesagt haben, das ist eine Technologie, die funktioniert, die wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und das wäre praktisch so eine Bottom-up-Technologie, die von unten kommt. Und solche Trends, die aus der Gesellschaft selbst kommen, die aufzunehmen und reinzuspielen in die Gesellschaft, ist eine Strategie, die ja von einer anderen Richtung herkommt. Also wo man nicht den Eindruck hat, man wird davon überrollt, sondern man hat praktisch die Möglichkeit, sehr frühzeitig hier eine Technologie zu nutzen. Und für uns aus Forschungsperspektive ist dann spannend, da was passiert denn da bei den Personen?
Das war Gegenstand eines sogenannten Reallaborexperiments des KIT. 2022 wurden Solarmodule für Balkone kostenlos an 22 Haushalte vergeben.
Meine Kollegin Helena Trenks, die promoviert in dem Bereich, wertet das Ganze aus und die hat uns berichtet, dass sich die Art und Weise, Energie umzugehen, sich ändert. Also, dass man erstmal ein anderes Bewusstsein hat, dass man eine Idee bekommt, was ist denn jetzt eine Kilowattstunde, ist ja sehr abstrakt gehalten, bis hin zu, dass Personen, wenn die einen Bericht schauen im Fernsehen und es geht über die Energiewende, dass die doch eine Idee davon bekommen, zu beurteilen, ob das, was an den großen politischen Rädern gedreht wird, im Prinzip, was hat das mit einem selber zu tun und macht es Sinn, was da passiert. Dann war ein Ergebnis, dass die Personen eine andere Einschätzung dazu bekommen, inwiefern sie selbst wirksam werden können. Also das Bewusstsein zur Selbstwirksamkeit steigt, weil man selbst sich damit befassen muss. Man bringt die Dinger selbst an, meldet die auch an und gewinnt Sonnenstrom. Und was wir ganz spannend fanden, es hat natürlich dann auch noch Auswirkungen auf das Umfeld. Also wir hatten beispielsweise den Fall, dass eine Person uns ein Foto geschickt hat, wo die Nachbarn sich auf einmal auch diese Module angeschafft haben. Einfach weil sie es gesehen haben, es funktioniert. Also im Prinzip so eine Multiplikatorfunktion. Das ist ein Punkt, der auch aus meiner Sicht zu wenig gesehen wird, weil wenn man sich so eine Mini-Solaranlage anschaut, kann man natürlich sagen, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da werden ein paar Kilowattstunden erzeugt, damit werden wir die Energiewende nicht schaffen. Das stimmt, aber wir kriegen einen Einstieg hin. Das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil, weil wir über solche Energiefragen beispielsweise in Deutschland oft so diskutieren, dass wir Personen fragen, seid ihr für ein Windkraftprojekt auf irgendeiner Hochfläche in Sichtweite zu eurem Ort? Dieses Abfragen, seid ihr dafür, seid ihr dagegen, das ist ein wichtiges Element, aber da wird es ja noch nicht spannend, weil man es noch nicht erlebt. Hat auch aus meiner Sicht nicht viel mit Partizipation zu tun, weil man fragt halt und in dem besten Fall kann man irgendwie noch teilhaben im Sinne von, dass man vielleicht noch mitbestimmt bei einem BürgerInnenentscheid oder dass man vielleicht noch finanziell beteiligt wird. Aber dieses in den Alltag selbst, das Erleben, das findet zu wenig statt. Und da kann Technik eine tolle Funktion übernehmen, um diese Änderungsprozesse, die unsere gesamte Gesellschaft ja durchlaufen, um die erlebbar zu machen und selbst auch damit sich eine Meinung zu bilden. Was halte ich denn davon und wie möchte ich denn, dass die Technologie gestaltet wird?
Für den Technologiefolgenforscher Marius Albitz hat ein möglichst enger Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch eine wichtige Vermittlerrolle in der immer polarisierten und zunehmend wissenschaftsfeindlichen Gesellschaft der Gegenwart.
Was wir im Moment hier erleben, ist, wir haben in manchen Kreisen einen sehr fahrlässigen bis hin zu mutwillig falschen Umgang mit der Wahrheit. Also das ganze Thema Fake News steckt da ja mit drin. Auf der anderen Seite haben wir Technologien, wo wir eine sehr enthusiastische Berichterstattung drüber haben. Das Thema KI ist ja eins, was überall in den Medien durch die Lande geht und wo man als Privatperson gar nicht so genau weiß, naja, was kann die denn und wo sind denn die Grenzen? Und da den Luxus zu haben, als jemand, der in der Technikfolgenabschätzung arbeitet, einen Schritt zurückzugehen und sich die Sachen genau anzugucken und auch dezidiert sagen zu können, es kommt darauf an, wir müssen hier abwägen, hier sind die Grenzen, hier sind die Möglichkeiten und da im Prinzip auch ein Stück weit die Schärfe rauszunehmen aus Diskussionen, die dann entstehen können. Wenn ich nicht viel über ein Thema weiß, dann kann ich aber trotzdem viel über die Emotionen machen. Da immer nochmal zu sagen, ja, Moment, schaut mal her, erzählt wird das eine, wenn man genauer hinguckt, ist es doch ein wenig komplexer. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für das, was wir gerade erleben, nämlich, dass wir sich selbst verstärkende Echokammern in manchen Bereichen haben, wo man sich lieber anbrüllt, anstatt miteinander ins Gespräch zu kommen.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.